In der Zeit vom 26. bis am 29. Juni 2023 fand ein erster Kinesthetics-Grundkurs in Tschernowitz im Südwesten der Ukraine nahe der rumänischen Grenze statt. Dieser Grundkurs kam zustande durch die Zusammenarbeit zwischen dem Wirkungsfeld Kinesthetics-Projekte Neue Länder und dem Verein Lifeline aus Zürich. Anlässlich eines Online-Mitgliedertreffens von Pro Lebensqualität Deutschland berichten Raymond Guggenheim, der Gründer von Lifeline, Valentina Suliek, sie ist die Übersetzerin während diesem Grundkurs, und Tanja Pereschaya über ihre Einschätzungen und Erfahrungen in diesem kriegsgeplagten Land.
LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinesthetics und Lebensqualität.
Und ich stelle nochmals kurz vor, wir haben hier Raymond, er ist Raymond Guggenheim, er ist der Präsident und der Gründer von Lifeline, das ist ein Verein von Zürich. Er wird nachher kurz sagen, warum wir aus der Schweiz hier sind. Dann haben wir Valentina, sie ist aus Odessa und sie ist die Übersetzerin im Grundkurs, den wir hier durchführen. Und dann haben wir Tanja, sie ist hier die Verbindungsfrau und hat hier eine Stiftung in Tschernowitz und sie wird dann auch kurz berichten. Raymond, 2-3 Minuten, warum wir hier sind und warum du mich dann eingeladen hast.
Ja, also gut, ganz kurz zu Lifeline. Lifeline haben wir, oder habe ich vor etwa 20 Jahren gegründet. Ich war beruflich und beruflich sehr oft in der Ukraine und habe gesehen, die Armut vor 20 Jahren, die auch heute noch zum Teil besteht natürlich, und habe beschlossen, dass ich diesen Menschen helfen möchte. Ich habe dann während Jahren privat mit meinem Auto 3-4 Mal im Jahr Ware gebracht, von Computer über Medikamente, über alles Mögliche. Und es wurde mir dann allein zu viel. Ich habe dann den Verein gegründet mit Freunden zusammen und wir haben begonnen, humanitäre Projekte in der Ukraine zu unterstützen. Das sind Schulen, das sind Spitäler, das sind Suppenküchen, das ist die Tanja, sie wird nachher berichten, ihre Stiftung haben wir auch zum Teil unterstützt. Und wir haben aber mittlerweile auch Projekte in Moldawien und eben auch in Weißrussland begonnen. In Weißrussland haben wir die erste Tagesstätte für schwerstbehinderte Kinder eingerichtet, aus dem Grund, weil diese Kinder bis anhin bei den Eltern zu Hause saßen oder lagen und eigentlich nur dahin lebten und ein völlig sinnloses Leben führte. Und die Eltern waren überfordert, weil sie eigentlich keine Chance mehr hatten, irgendeine andere Arbeit nachzugehen, als die Kinder zu betreuen. Da haben wir beschlossen, eine Tagesstätte zu gründen. Das war die erste in diesem Land. Und heute läuft die immer noch. Täglich kommen ungefähr 30 Kinder. Sie werden betreut von Fachleuten. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann auch gesehen, dass wir diesen Eltern oder auch Personal in Spitälern, die mit Patienten, mit behinderten Patienten zu tun hatten, eine Möglichkeit bieten möchten, besser mit diesen Menschen umzugehen. Und über Stefan, den ich schon früher über Freunde kannte, habe ich von dieser Möglichkeit der Kinesthetik erfahren. Wir haben dann in Weißrussland, in Bobrius, das ist ganz im Osten von Weißrussland, 2 Kurse durchgeführt, mit großem Erfolg. Valentina war damals auch anwesend aus Odessa, als Übersetzerin. Und als ich im diesen Januar das erste Mal während dem Krieg wieder hier in der Ukraine war und auch im März, habe ich Spitäler besucht und habe gesehen, dass diese Soldaten, die von der Front zum Teil schwer verletzt kommen, Probleme haben in der Pflege, also dass das Personal Probleme hat im Umgang mit diesen meistens großen Männern, schweren Männern, die mit einem Bein oder einem Arm nicht mehr und so weiter sich nicht mehr bewegen können in den Betten, habe ich die Idee gehabt, das wäre doch etwas für hier, um diesen medizinischen Personal die Möglichkeit zu geben, eben Kinesthetik zu erlernen. Das Echo war natürlich groß, ja gerne, selbstverständlich. Ich habe dann diese Idee weitergetragen an Tanja Das ist auch mittlerweile auch unsere Verbindungsperson zu Lifeline hier in der Ukraine. Und Tanja hat sich umgefragt in Spitälern. Das Interesse war groß, das Echo war gut. Habe da mit Stefan darüber gesprochen und Stefan hat sich bereit erklärt, diesen Kurs, diesen ersten Kurs hier zu veranstalten. Soweit mal für den Beginn.
Dankeschön. Dann haben wir Valentina. Du bist hier als die Übersetzerin im Kurs und du kennst Kinesthetik ein bisschen. Damals mit Pascal Rödlisberger, oder?
Ja, ich habe die Universität in Odessa absolviert und habe sehr lange Zeit im Fremdenverkehr gearbeitet. Aber seit 2000, wir haben in Odessa immer sehr viele Kreuzfahrtschiffe gehabt, aber 2014 war die Halbinsel Krim okkupiert von Russen und bei uns waren keine Kreuzfahrtschiffe. Aber Raimund hat vorgeschlagen, einmal in Bobruisk Kinesthetikskurs zu übersetzen. Ich habe das mit großem Vergnügen gemacht. Und diesmal, als Raimund das alles in Tschernowitz angefangen hat, war ich bereit, auch hier mit der Gruppe zu arbeiten. Und das gefällt mir sehr. Tanja kenne ich seit langem her, weil sie hat früher auch im Fremdenverkehr gearbeitet und zusammen mit Tanja haben wir die ersten Gruppen von Raimund, die Touristen aus der Schweiz und aus Deutschland durch die Ukraine begleitet. Und jetzt arbeiten wir gern zusammen hier in Czernowitz.
Dann wärst du dran, Tanja.
Na, ich bin aus Czernowitz und im Moment ist kein Tourismus, schon längst vergessen, Covid, dann Krieg, war immer weniger und weniger wünschenden. Und parallel mit Raimund habe ich hier in der Ukraine auch eine Stiftung gegründet. Also Thema ist weit von Tourismus, das ist Drogensucht, Prophylaxe, dann Arbeit mit süchtigen Leuten und auch Rehabilitation von Leuten, die weg von Drogen möchten, ihr Leben ändern möchten. Und in diesem Rahmen arbeiten wir viel mit Lifeline. Und als die Idee entstand, Kinesthetik-Kurs zu organisieren, hatte ich gedacht, dass in der ersten Linie brauchen das die Spitäler, wo in Zukunft Rehabilitationszentren für die Soldaten, für die Teilnehmer des Krieges werden oder die Leute, die in diesen Kriegsregionen verletzt waren, die heute als Flüchtlinge bei uns sind, aber viele von ihnen sind auch verwundet. Ich muss sagen, dass unsere Spitäler sind überfüllt. Und meine erste Idee war eigentlich die medizinische Anstalten, die mit Rehabilitation von Soldaten, von Militär arbeiten werden und beginnen schon zu arbeiten und arbeiten werden. Und dann habe ich lange gesucht, einen Raum, wo kann man Kursen organisieren. Und ganz unerwartet für mich selbst haben wir einen Raum gefunden im Spital, wo die Kinder, die gelähmten Kinder sind, weil es sind jetzt sehr große Forderungen zum Räumen wegen Luftalarme. Muss man so einen Schutzkern suchen. Und in allen Spitälern war das nicht besonders bequem. Musste man aus dem Raum gehen und irgendwo im Fall, wenn es ein Luftalarm wird. Und gerade in diesem Kinderspital war eine ideale, meiner Meinung nach, so eine Zusammensetzung. Das ist im Keller ein Arbeitsraum und Café in der Nähe. Und also im Fall von Luftalarm kann man die Arbeit nicht aufhören, sondern ruhig weitermachen. Und so von meiner ersten Idee, dass es für die Erwachsenen, Verwundeten oder nach dem Hirnanschlag Leuten, habe ich gesehen an diesen Tagen, wie wichtig ist das auch für die Kinder ist. Also das ist wirklich eine sehr, wie kann man sagen, universale Methode, wie für groß und klein. Bei uns sind die Leute aus zwei städtischen Kliniken. Eine Klinik, das ist für diese Kinder Und ein Spital besuchen wir noch am Freitag, weil einer von unseren Teilnehmern möchte unbedingt ein paar seiner Patienten zeigen. Und schon nach der Beendigung des Kurses besuchen wir ein Spital, wo diese Patienten liegen. Die sind in der Stadt. Dann haben wir zwei Spitäler, die außerhalb der Stadt sind, im Kreisen. Und noch ein von ziemlich weit liegenden Ortschaften. Da ist auch ein Bezirksspital und da ist Altersheim und auch ein Sozialwerk. Also da sind die Anstalten, wo die Leute, aus welchen wir die Leute zu diesem Kurs eingeladen haben.
Ja. Ja. Und jetzt ist es so, oder? Wenn ist die Frage, wir kommen jetzt von außen, du warst schon früher da, oder? Und wenn man hierher kommt, auf den ersten Blick merkt man nichts vom Krieg, weil die Leute gehen zur Arbeit. Aber wir, das eine ist, dass man eben Luftalarm erwarten muss. Das ist das eine. Das zweite ist, heute während, also am Schluss des Tages hat eben eine Teilnehmerin, die jetzt 3 Tage dabei war, gesagt, morgen kann ich leider nicht kommen, weil mein Mann muss zurück an die Front. Und das ist dann der Moment, wo man schon auch nachdenklich wird. Und vielleicht wäre es, dass ihr ein bisschen berichtet, wie die Befindlichkeit ist hier. Du, Valentina, bist ja nahe an der Grenze, oder an der Front, also von Odessa. Wie ist das Leben in einem Land im Krieg?
Der Krieg dauert schon 1,5 Jahre und erst war wirklich eine sehr schwere Zeit, weil die Front war ganz nah und sehr große Gefahr war für Odessa, weil Odessa ist eine Hafenstadt und diese Stadt war immer reizvoll für die Russen. Es gibt so einen Mythos, das ist eine rein russische Stadt, das stimmt aber nicht. Diese Stadt war vor 1000 Jahren gegründet und diese Küste war immer besiedelt, aber in der Sowjetzeit war es üblich zu sagen, diese Stadt war gegründet in der Regierungszeit der Zarin Katharina und das ist eine russische Stadt. Alles, was gebaut war, war nur in der russischen Zeit gebaut und deswegen die Russen haben so eine Idee, wir nehmen nur zurück, was uns gehört. Und die Gefahr für Odessa war sehr groß, weil in der Nähe ist die moldawische Grenze und ein Teil von Moldawien ist auch okkupiert von Russen. Das ist sogenannte Transnistrien und dort stationiert die russische Armee. Aber dann die Stadt Cherson war okkupiert und die Russen waren schon in der Nähe von der Stadt Mykolaiv und es sind nur 120 Kilometer von Odessa. Aber Widerstand von Mykolaiv war so groß und die Russen konnten diese Stadt nicht erobern. Und dann waren wir jeden Tag und jeder Nacht unter Raketenbeschuss. Erst im Sommer hat man entschieden, mehr Waffen in die Ukraine zu liefern und wir haben auch das Luftabwehrsystem bekommen. Warum in dieser Zeit im Sommer? Weil waren viele Verhandlungen und man hat entschieden, sogenannte grüne Korridor zu gründen, damit die Schiffe von Odessa Getreide aus Odessa Hafen abtransportieren können. Und seit dieser Zeit fühlen wir uns besser. Und im Sommer, wir waren schon daran gewöhnt, wenn Sirene höhlt, dann wissen wir ganz genau, wohin gehen wir. Aber in der Nacht, das war problematisch. Die Raketen, die waren zu schnell. Meistens, das waren solche Marschflugkörper, die sind sehr schnell. Wir haben nur die Zeit, um irgendwo in eigene Wohnung Räume zu finden, wo 2 Wände sind und dort könnten wir bestimmte Zeit bleiben. Aber die schlimmste Zeit begann im Winter, weil die Russen sind zur Idee gekommen, die ganze Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören. Das bedeutet, Stromversorgung war sehr schlecht. Stundenlang, tagenlang haben wir kein Licht gehabt. Und das bedeutet, das Leben war stillgelegt. Aber wir haben wieder eine Lösung gefunden. Zu uns waren sehr viele Generatoren gebracht. Odessa hat 18 Partnerstädte und unsere Partnerstädte haben uns sehr gut unterstützt. In Deutschland, das ist die Stadt Regensburg, wir haben immer Gütertransporte aus Regensburg, die haben uns alles gebracht. Die Menschen im Alltag brauchen, haben wir gut binnen kurzer Zeit gehabt. Und provisorische solche Luftschutzbunker waren geschaffen oder Supermärkte haben zusätzliche Steckdosen installiert und die Menschen, die keinen Strom zu Hause gehabt haben, konnten in diesen Supermärkten eigene Handy und Computer aufladen. Das war sehr wichtig, weil die Kinder haben Schule online und in Computer war Unterricht. In Computer haben wir viele Aufgaben erledigt und mit Beginn des Frühlings ist das Leben ein bisschen ruhiger geworden, aber heutzutage, Sie wissen bestimmt, wie der Staudamm von Kachowka zerstört war. Das ist das große Problem für Odessa auch, weil zu uns kommen sehr viele Binnengeflohene aus Cherson und aus Mykolaiv und die suchen bei uns Unterkunft. Und wir versuchen, diese Menschen zu unterstützen. Und die Frontlinie ist bei Cherson, das ist nicht weit von Odessa. Das bedeutet, wir haben auch sehr viele schwer verletzte Soldaten, fast in allen Krankenhäusern. Und das bedeutet, wir versorgen diese Menschen mit Arzneien, mit alles, was die brauchen. Und bei uns spielen sehr große Rolle nicht nur staatliche Organisationen und Institutionen, sondern die Menschen haben gelernt, wie kann man zusammen viel erreichen. Zum Beispiel, was machen die Frauen? Die machen Tarnnetze. Wer Freizeit hat, dann geht in einen Raum und wir machen solche Tarnnetze. In Odessa ist es nicht so schlimm wie in Charkow, aber ab und zu Raketen haben nicht nur zum Beispiel Lagerräume im Hafen zerstört, sondern Einkaufszentrum, sondern auch Wohnhäuser, Hochschulen, Labor vor kurzem total zerstört, Kinder getötet, Kinder schwer verletzt. Es gibt viele tragische Geschichten.
Du bist ein bisschen weiter weg hier von der Front, aber ihr merkt natürlich trotzdem auch die Belastung.
Na ja, klar. Wir sind wirklich einzige Region, dass fast von Raketen und Bomben nicht betroffen war, aber aus diesem Grund kommen zu uns sehr viele Flüchtlinge. Also aus dem Grund, dass bei uns relativ still ist, also kommen zu uns sehr viele Leute und praktisch ein Drittel der Stadt ist neu gekommen. Das beeinflusst sehr stark Infrastruktur, also dass auch die Krankenhäuser, weil es war nicht berechnet für so große Anzahl von Patienten. Und obwohl man versucht, zum Beispiel genug Lebensmittel zu bringen, aber es ist immer wenig. Und vor kurzem haben wir Antrag von einem Kinderspital bekommen und wir haben gekauft 70 Kilo Mehl und weiß nicht was, also so eine Liste. Und wir haben das alles gekauft für die Gießbrei und also spezifische Kinderernährung. Teilweise hatten wir in unserem Lager von Lifeline Milch zum Beispiel oder Müsli oder Haferflocken, aber einiges haben wir auch gekauft. Gemüse, sehr viel Gemüse, ein großer Bedarf. Jetzt im Sommer möchten die Kinder auch Gemüse, nicht nur Gießbrei. Und also das ist auf Schritt und Tritt. Wirklich, Valentina hat erzählt über diese Zeit, als Probleme mit Strom waren. Und ich erinnere mich an die Supermärkte, wo die Kinder, wo die Leute mit Atemgerät standen, weil auch das braucht Strom. Also, es ist schwer. Also, ich kann nicht sagen, dass es ist. Also, Leid von anderen bringt sehr viel Schmerzen. Mhm. Und irgendwelche, manchmal Gefühl von Hilflosigkeit. Aber wir erlauben uns das nicht zu machen, das sozusagen so zu denken, weil wir verstehen, dass es dauert noch und man muss noch Kraft haben, irgendwo sparen, Reserve suchen. Apropos, gerade unsere Organisation arbeitet auch jetzt sehr viel mit Volontären, die sehr schnell ausbrennen. Und wir versuchen, den Menschen zu helfen, ihre Reserve zu finden, um weiter zu arbeiten, mhm. weil das ist auch nötig. Die Hilfe brauchen Selbsthilfe. Mhm. Ja.
Und deine Perspektive, Raymond?
Ja, also es ist ja so, dass wir letztes Jahr nach dem Krieg, wie gesagt, Lifeline ist ja ein humanitärer Verein und wir leben von Spenden. Und unser Spendeneinkommen lag in der Vergangenheit so um die 200.000, 300.000 Franken. Im Moment liegt es bei über 500.000. Haben wir sofort beschlossen, Hilfstransporte zu organisieren. Wir haben seither 10 Transporte organisiert, vor allem mit Medikamenten, Lebensmitteln, Kleidern, Schlafsäcken, Stirnlampen, Gummistiefeln und so weiter und so fort.
Socken,
ja, und Thermoeinlagen für die Soldaten an der Front im Winter. Und jeder Transport ist um die 20 Tonnen. Und wir haben letztes Jahr ungefähr für 1 Million Franken Ware geliefert. Im Anfang Januar habe ich beschlossen, ich will jetzt einfach wieder einmal in die Ukraine gehen, nachdem ich fast ein Jahr nicht mehr da war, wegen dem Krieg. Ich war früher 3-4 Mal im Jahr in der Ukraine. Und obwohl alle meine Freunde und Familie gesagt haben, sei verrückt, man geht doch nicht in ein Land, in dem Krieg herrscht. Also ich habe gesagt, Schluss, ich gehe. Und ich muss sagen, die erste Reise für mich war im Januar, war unglaublich eindrücklich. Ich kam aus Rumänien, ich bin nach Suceava geflogen, via Bukarest, kam nach Rumänien, dort hat man mich abgeholt. Wir fuhren an die Grenze. Es war noch fast Weihnachtsstimmung. Überall Lichter und Lampen und Farben und Restaurants und Leute auf der Straße und ein riesen Lärm. Wir kamen an die Grenze. Nach der Grenze Finsternis. Das war für mich verrückt. Einfach schwarz. Wir sind nach Tschernowitz gefahren in Dunkelheit. Ich habe mich gefühlt wie in einem Tunnel. Einfach schwarz, schwarz, schwarz. Nichts. Ich bin dann ins Hotel. Im Hotel hat man mir zuerst mal den Plan gezeigt, wann Licht ist und wann kein Licht, also elektrisch und kein elektrisch erst. Da 2 Stunden, dann wieder 3-4 Stunden nichts, dann wieder 1 Stunde, dann wieder nichts. Gut. Ich habe dann zusammen mit Tanja viele Flüchtlingsheime besucht, Spitäler besucht, Suppenküchen besucht. Wir liefern ja auch Ware an Suppenküchen, wir haben auch eine eigene Suppenküche. Ich war vor allem in den Flüchtlingsheimen war ich sehr beeindruckt, wie die Flüchtlinge zum Teil zu 4, zu 5 in einem Zimmer leben, Betten übereinander, eine Dusche für 20 Personen. Die Menschen sind sehr bedrückt, denn sie sitzen da, sie haben keine Zukunft, sie haben alles verloren. Sie sind teilweise Großeltern mit den Kindern, die Eltern sind schon tot oder sind irgendwo verschollen, man weiß nicht genau wo. Es ist eine furchtbare Stimmung. Und sie sitzen da, sie haben keine Betätigung, es gibt keine Jobs. Ja. Es ist einfach irgendwie ein totes Leben vor sich hin. Und die Stimmung ist sehr schlecht. Das Einzige, was ist für die Kinder, denen hilft man sehr stark. Man macht Nachmittage mit Musik und mit Spielen, man verteilt ihnen Süßigkeiten und so weiter. Und dann die Kinder tragen etwas Freude in die Familie. Aber die Menschen sind so bedrückt. Es war für mich ein furchtbares Erlebnis. Trotzdem, und das ist das Wahnsinnige an der ganzen Geschichte, man kommt auf die Straße. Jetzt, ich war das zweite Mal im März hier, da hat sich die Stimmung schon etwas geändert, obwohl dauernd Alarm, und es gibt ja eine App jetzt, da hat es damals schon gegeben, wo man genau verfolgen konnte, wie die Raketen fliegen, und man weiß ganz genau, wo sie landen. Ja, also man weiß genau, ist man in Gefahr oder nicht in Gefahr. Also Wahnsinn. Aber immerhin, man sitzt in Restaurants jetzt, es ist Feiertag jeden Tag, Geburtstage und Hochzeiten und ich weiß was. Das Leben geht weiter. Und das ist ja eigentlich gut so. Die Menschen verdrängen natürlich. Man weiß natürlich nicht, wie Stefan sagt, morgen geht der Mann ins Militär. Man weiß nicht, kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Ich war in den Spitälern. Die Soldaten empfangen einen gut. Man spricht mit ihnen und sie sagen, okay, wir müssen kämpfen. Wir sind hier im Spital, bis es uns wieder einigermaßen gut geht. Und morgen gehen wir wieder an die Front. Es ist ein komisches Leben, es ist fast skurril, es ist fast nicht zu verstehen. Einerseits der Krieg, der die ganze Menschheit, die ganze Bevölkerung, Wirtschaft und so weiter sehr stark beeinflusst. Andererseits das Leben, es pulsiert, Restaurants, Theater, Konzerte und so weiter. Es ist eine furchtbar interessante Stimmung und für mich, ja, interessant zu sehen, aber natürlich bin ich ein Outsider. Aber ich denke, es ist ein gutes Erlebnis und ein wichtiges Erlebnis und wir sind hier, um zu helfen und wir lachen solange wir helfen können.
Du hast gesagt, Tanja, es braucht Kraft, man muss Reserve ansetzen. Ja. Was gibt dir Kraft, Valentina?
Bei uns funktionieren jetzt alle Theater, weil im Theatergebäude waren Luftschutzkeller installiert. Zum Beispiel das berühmteste Operntheater von Odessa, von Fellner und Helmer gebaut. Das ist die wichtigste Sehenswürdigkeit. Ist jetzt auf UNESCO-Liste als Weltkulturerbe und auch das alte Zentrum der Stadt. Bei uns funktionieren alle Bibliotheken und ich gehe mit Absicht in die Bibliothek, in die ukrainische Bibliothek. Dort zweimal in der Woche ist Ukrainischkurs. Und außerdem haben wir entschieden, dort sind sehr viele Frauen aus Cherson und aus Nikolaev. Und dort habe ich eine russische Frau kennengelernt. Sie ist aus Russland, aber in Cherson sehr lange Zeit gewohnt und gearbeitet. Sie war während der Okkupation in Cherson. Als Cherson befreit war, war große Gefahr für die Stadt, weil die Stadt war ständig unter russischem Beschuss, weil die waren am linken Ufer des Flusses. Und die ganze Familie zu uns nach Odessa gekommen. Und die Frau ist mit Absicht in die Bibliothek gegangen und hat gesagt, ich will hier Ukrainisch lernen, weil in Cherson war es möglich zu lesen, aber zu lernen, aber ich wollte nicht. Ich bin Russin und ich wollte nur Russisch sprechen. Aber nach der Okkupation, ich hasse diese Sprache. Ich hasse diese Sprache nicht, aber ich bin sehr gern in der ukrainischen Bibliothek und mit meinen Freunden aus dieser Bibliothek haben wir zusätzlich noch einen Literaturclub geschaffen. Wir lesen ukrainische Bücher und besprechen, entstehen solche Diskussionen und das ist sehr interessant, wirklich sehr interessant. Die ukrainische Literatur heute, das ist eine große Entwicklung. Sehr viele Schriftsteller sind an der Front, aber regelmäßig finden die Zeit, um zu uns zu kommen und lesen neue Bücher. Und das gibt uns Kraft und das bringt auch Kraft diesen Soldaten.
Ja. Apropos, ich möchte auch sagen, dass für die Flüchtlinge, für die Kinder kaufen wir die Tickets ins Theater. Und bei uns auf der Bühne kann man auch viele Aufführungen für die Kinder, ganz kleine Kinder, wir haben Puppentheater. Und wir kaufen die Tickets und auch in Philharmonie für die Erwachsenen. Es waren ein paar Aufführungen auch für Erwachsene, aber selbstverständlich mehr versuchen wir für Kinder was zu machen. Und das ist wirklich eine sehr große Hilfe und Wirkung. Es wirkt sehr motivierend, irgendwie neue Gefühle und Eindrücke. Das ist wirklich super. Kunst spielt eine sehr große Rolle. Schönheit rettet die Welt, sagt man. Ja, Kunst auch. Ja,
ihr seid, du bist ukrainisch muttersprachlich, oder?
Nein, also ich bin aus der gemischten Familie.
Gemischte Familie?
Ja, mein Vater ist aus Kharkiv und meine Mutter aus St. Petersburg. Mhm. Also meine Mutter im Kriege war im belagerten Leningrad und der Vater war Befreier. So eine romantische Geschichte. Und dann ist die Mutter mit dem Vater nach Ukraine gekommen. Und der Vater war der Meinung, dass ich muss beide Sprachen sprechen. Ich habe ukrainische Schule absolviert, auch Universität war bei uns mit Unterrichtssprache ukrainisch. Aber in der Familie, Tradition sprechen wir weiter Russisch. Obwohl jetzt versuchen wir ukrainisch, weil ich habe Enkelkinder und sie alle möchten ukrainisch sprechen. Also
bei dir?
Meine Eltern stammen aus der Stadt Tschernigow, das ist eine uralte ukrainische Stadt in der Nähe von Kiew. Aber mein Vater war Militäringenieur und wir waren überall in der Ukraine und außer der Ukraine. Und nicht immer waren die Schulen, wo ukrainisch unterrichtet war. Ich habe in der Schule ukrainisch nicht gelernt. Aber jetzt spreche ich gern ukrainisch. Manchmal, das ist nicht so einfach, weil zum Beispiel hier in der Westen der Ukraine spricht man ein bisschen anders. Aber ich kann sagen, ich entdecke für mich in den letzten 10 Jahren die Ukraine.
Schön. Dann danke ich euch, dass ihr gekommen seid. Und ich werde auch einen kleinen Bericht schreiben über den Grundkurs. Und es kann gut sein, dass dieses Projekt hier weitergeht, weil die Leute sehr neugierig sind und auch sofort den Wert sehen. He? Gut, herzlichen Dank für euch. He?
Danke Ihnen.
Das war LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität.